Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Von Fakten und Fiktionen hören Sie heute eine Diskussion von unserem diesjährigen Kölner Kongress Erzählen gegen die Krise. Es diskutierten die Umwelt- und Klimajournalistin Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi, die Bildwissenschaftlerin Birgit Schneider sowie die Biologin und Schriftstellerin Jasmin Schreiber, in deren jüngstem Roman Endling eine vom Klimawandel gezeichnete Welt in 20 Jahren erzählt wird. Massives Artensterben, die Buchen sind verschwunden, galoppierender Biodiversitätsverlust, zudem rechte Regierungen und unterdrückte Frauen. Warum greift Jasmin Schreiber zu solch einer Dystopie, wollte ich von ihr wissen.
Okay, so schlimm ist das Buch nicht, aber doch, es ist wirklich so, ich glaube, so richtig den Anschluss gegeben haben einfach die politischen Entwicklungen in Europa und auch was wir in den USA sehen. Gerade mich als Frau natürlich betrifft es dann auch direkt. Und dann habe ich natürlich auch mir angeschaut, wie reagieren Gesellschaften eigentlich auf Krisen. Und das sieht man ja gerade in vielen Ländern, dass auf verschiedenste Formen von Krisen, Wirtschaftskrisen und so weiter oder eben jetzt auch Klimakrise, die natürlich dann auch Wirtschaftskrisen alles nach sich ziehen wird, oft mit einem Rückzug ins Konservative reagiert wird, dass die Menschen auf einmal nach mehr Führung sich sehnen. Das sieht man auch immer in diesen Mitte-Studien und allen dann, wenn gefragt wird, wünschen Sie sich irgendwie einen starken Führer oder sowas, dass dann die Werte steigen. Und dann dachte ich mir, ich kann Klimawandel, Biodiversität nicht ohne Gesellschaft erzählen. Und es ist nun mal so, dass wenn Krisen ausgelöst werden, kippen Gesellschaften ganz schnell. Und das kann eine unglaublich heftige Dynamik eigentlich so mit sich ziehen. Also wenn wir schauen, was in den letzten 10 Jahren in osteuropäischen Ländern, aber auch in den USA passiert ist, das hätte ich mir als Teenager noch gar nicht träumen lassen.
Noch einmal nachgefragt, die Philosophin Donna Haraway hat mal gesagt, dass den Geschichten der Gegenwart etwas hinzugefügt werden muss, was sie so spekulatives Fabulieren nennt. Ist es das, was Sie tun?
Ja, ich habe mir einfach so ein paar bestimmte Parameter angeschaut, wie zum Beispiel, viele Menschen wissen sehr viel mittlerweile über das Fichtensterben, aber sehr wenige Menschen wissen momentan über das, was gerade passiert ist, Buchensterben. Und die Buche war zum Beispiel ein Baum, wo wir immer gesagt haben, die hält alles aus. Wenn die Buche, die hält wirklich alles aus. Das ist genau wie die Fichte, so ein Brotbaum einfach für unsere Wirtschaft. Und den Buchen geht es sehr schlecht und da hätte man nicht gedacht, dass es die mal so trifft. Und ich habe einfach weiter gedacht, weil die Buche ist ein Baum, der sehr wichtig für Ökosysteme ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Es ist so ein Knotenpunkt in einem Netz, da laufen ganz viele Fäden hinzu. Und wenn das plötzlich entnommen wird, dann können Dinge passieren, die ja unvorhersehbar sind und die eine ziemliche Wucht entwickeln können. Und natürlich sage ich jetzt nicht, in 20 Jahren ist die Buche ausgestorben, also bitte keine Panik, aber ich habe einfach nur gedacht, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich jetzt eine Zeit habe, wo die Buche ausgestorben ist? Was passiert dann? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was davon alles abhängt und das sieht nicht so schön aus.
Birgit Schneider, Sie haben stark reflektiert auf das Erzählen in der Gegenwart, wie wir eigentlich den Klimawandel erzählen können. Wir sind ja quasi umgeben, Jasmin Schreiber hat das ja auch gesagt, von der Berichterstattung, die immer die Folgen von Symptomen beschreibt. Also heute Morgen konnten wir bei uns auch im Radio hören, dass das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens wieder mal bedroht ist und eine Korallenbleiche gerade stattfindet, was so etwas ist wie kurz vor dem Sterben der Korallen. Was bedeutet denn das für unser Erzählen? Wir sind umgeben und umstellt von lauter Klimawandelerzählungen, aber haben wir da so eine richtige Erzählung, die den Klimawandel selbst stiftet?
Was ich mir angeschaut habe, ist auch eigentlich die Hintergrundannahmen oder die Metanarrative, die so eine Gesellschaft wie unsere, also industrialisiert, Fortschrittsglaube, die Parameter, in denen wir eigentlich erzählen. Und allen ist bewusst, dass das Weltuntergangsnarrativ in unserer Gesellschaft und Kultur extrem gut funktioniert. Also das ist etwas, was einfach Klickzahlen, Kaufabnahmen und so weiter generiert und auch unheimliches Interesse. Ich selber bin Kunstwissenschaftlerin und ich muss sagen, bei den Triptychons in den Kirchen habe ich immer am meisten auf die Hölle geschaut, weil da ist einfach am meisten los, während da dieses geordnete ins Paradies laufen, hat mich immer schon gelangweilt. Also ich würde sagen, es ist unheimlich schwierig, auch dagegen anzuerzählen. Also ich muss sagen, ich wünsche mir immer, dass sich endlich mal die Wirklichkeit so verändert, dass ich auch die Geschichten dann glauben kann, die so diesen Slogan from Stories to Action fassen lassen. Und Ich untersuche auch oder schaue mir an, inwiefern wir uns emotional, aber auch imaginär im Weg stehen und diese Geschichten gar nicht erzählen können, weil wir uns schon so lange ganz andere Geschichten erzählen, die wir eigentlich erstmal verlernen müssten.
Wechseln wir mal auf das Feld der Politik an Katrin Büsker. Heute hat der Bundesrechnungshof mal wieder die Regierung gerügt, dass sie nicht genug für die Umsteuerung der Energiegewinnung in alternative Energien täte. Das führt dann wieder zu einem Schlagabtausch. Man sieht, dass die Politik in einem dauernden Handlungsdruck ist, was die Klimapolitik betrifft, und gleichzeitig sich aber auch in unendlichen Klein-Klein-Beschlüssen, Heizungsgesetzen und so weiter verstrickt. Ist das ein Teil des Problems, dass auch vielleicht der Politik diese größere Erzählung abhanden gekommen ist?
Naja, ich glaube, mit Blick auf die politische Herangehensweise an die Klimakrise ist es halt gar nicht so einfach, weil es gibt nicht diesen einen großen Hebel. Man braucht ja das Klein-Klein, um tatsächlich etwas zu verändern. Weil, also es ist klar, ist ein CO2 einsparen, irgendwann auf netto null kommen, okay, aber der Weg dahin besteht ja aus vielerlei Maßnahmen. Wir müssen unser komplettes Leben dekarbonisieren. Man muss sich das vor Augen führen. Im Moment bestimmen fossile Grundprozesse nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Wir haben Chemie, die auf kohlenstoffbasierten Verbindungen beruht, der Verkehr in großen Teilen. Dass ich jetzt hier aus Berlin zugeschaltet bin, liegt ja auch daran, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mit einem Verbrennerauto die 600 Kilometer bis nach Köln zu fahren. Also auch eine Entscheidung, in der Krise auf eine bestimmte Art zu reagieren. Unsere Ernährung bedeutet auch, dass wir in großem Teil tatsächlich CO2 ausstoßen. Und in all diesen Themenbereichen muss man Lösungen finden. Und ich habe das Wort Dekarbonisierung jetzt schon verwendet. Das ist immer so ein Wort, wo ich weiß, dass bei vielen Leuten sofort das Gehirn aussetzt oder die Füße einschlafen, weil das ist so ein stinklangweiliges Wort, was im Prinzip die Aufgabe gar nicht adäquat auf den Punkt bringt, weil es so technokratisch ist, dieses Wort. Aber darum geht's. Wir müssen Kohlenstoffverbindungen aus allem rausbekommen und dafür braucht es halt so viele gottverdammte kleine Scheißhebel. Und insofern, schöne Idee mit einer großen Erzählung, war es tatsächlich politisch gar nicht so einfach.
Klaus Leggewi, würden Sie sich da anschließen?
Ja, das haben wir ja gemerkt, die letzten Jahrzehnte. Wenn man die Geschichte als Katastrophen- oder eben Dauerkrisengeschichte, Verzichtsaufforderung, Ende der Welt in diesem Sinne nimmt, dann ist es furchtbar und dann ist das nicht die große Erzählung. Die große Erzählung, die diese Gesellschaft antreibt, ist, dass sich nichts ändern soll. Gar nichts. Am liebsten, nicht nur bei meiner Heizung und meinem Verbrenner. Das liegt daran, dass wir Menschen sind. Und da ist es auch sinnlos, dieses Gehacke jetzt anzufangen, dass wir uns immer gegenseitig vorwerfen, zu wenig gegen den Klimawandel zu tun. Jedes Gespräch geht ja jetzt darum, was man dann selber moralisch tun sollte. Die andere Geschichte ist viel besser und die hat sich nicht durchgesetzt. Die andere Geschichte lautet, dass wir über eine vernünftige Klimapolitik und die Beseitigung der Biodiversitätskrise ein Leben uns schaffen, das wir immer haben wollten. Wir arbeiten besser, wir leben besser zusammen, wir wohnen anders, wir ernähren uns anders. Diese Geschichten sind nicht mehr erzählt worden. Das waren die Utopien meinetwegen der früheren Zeit, die auch von der Arbeiterbewegung, von sozialen Bewegungen erzählt wurden. Das heißt, wir haben tatsächlich diese Situation geschaffen, dass alles, was mit der Klimapolitik verbunden wäre, auf einen Verzicht, auf etwas Schlechteres als meine gegenwärtige Lage hinausläuft. Die Lage, in der wir sind, mit der Überentwicklung, in der wir seit Jahrzehnten stecken, ist eigentlich die, dass wir runterfahren sollten und das als Genuss und nicht als Verzicht sehen können. Und das ist ganz schwierig für ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, was auf Wachstum beruht. Aber die Geschichte muss erzählt werden und wir erzählen sie weiter. Es geht darum, dass wir andere Formen der Arbeit, der Ernährung, des Verkehrs, der Energieerzeugung und so weiter entwickeln. Sonst haben wir dauernd die eben auch schon angesprochenen Grün-Grün-Konflikte. Wir machen dann in Rügen eine Station für Liquid Gas, ja, aber in Wirklichkeit zerstört es die Natur dort. Wir bauen jetzt im Seabed, in der Tiefsee, da forschen wir jetzt nach Manganknollen, damit wir unser Lithium herstellen können. In Wirklichkeit verderben wir das letzte Reservat von Tieren, was es überhaupt noch gibt. Ja, all diese Dinge. Und das geht nur, indem wir weniger machen. Weniger ist mehr und die Geschichte muss erzählt werden.
Wie kann man diese weniger ist mehr Geschichte erzählen, Frau Schneider? Ist das die richtige überhaupt?
Ich tue mich extrem schwer mit der Frage nach der einen Geschichte, weil ich glaube, in der Demokratie brauchen wir ganz viele und ich würde gerne mehr Geschichten von ganz unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen hören Und das ist eigentlich genauso wie mit den vielen Hebeln, die es braucht, ne? Also so, und mit den vielen Arten, die es braucht. Und insofern, ich kann mir immer diese eine Geschichte nicht vorstellen, weil da habe ich den Eindruck, das ist so, als würden wir uns hinter einem Bild versammeln. Und da bin ich wieder bei der Kirche mit dem Triptychon. Ja, in der Kirche gibt es das eine Bild, ne? Also ich möchte das eigentlich nicht. Gleichzeitig, wie können wir die Geschichten erzählen? Und ich würde Ihnen da natürlich beipflichten, dass es wäre so schön, wenn wir die Geschichten auch mit Lust erzählen könnten. Und ich bin eher die, die sich jetzt anschaut, warum uns das nicht gelingt, weil ich glaube auch zutiefst, dass wir uns all die Geschichten, die uns nicht weiterbringen, nochmal ganz genau anschauen müssen. Auch die Geschichte des technischen Fortschritts. Deutschland hat sich mit seiner Energiewende entschieden, einen Weg zu gehen, den viele andere Länder nicht gehen. Auch der Ausbau von Windkraft. Das ist ein total eigener Weg. Und sich auch anzuschauen, was es bedeutet, welche Techniken wo eingesetzt werden. Und auch hier ist natürlich die Vielfalt gefragt, ne? Weil auch hier kann man nicht nur auf eine Technologie setzen. Insofern ist die Frage, wann wir bereit sind, eigentlich eine Erzählung wie die, die Sie aufbringen, auch zu glauben. Und die wirklich anzunehmen als eine, die wir wollen dann auch.
Ja, vielleicht hilft ja da tatsächlich auch die Fiktion. Die Fiktion, zum Beispiel im Endling-Roman, gibt es ja so ein Refugium, da wohnen Frauen so in den Bergen, da finden dann plötzlich wieder Schmetterlinge statt, die als ausgestorben galten und sowas. Ist das auch so eine Möglichkeit, eine positive Erzählung zu stiften?
Also, jein. Erzählungen, also...
Ja.
Nee, also die Sache ist ja genauso wie alles, was wir machen, was ich ja vorhin gesagt habe und Herr Legewie auch schon gesagt hat, dieses, man macht eine Sache und dann geht vielleicht eine Sache kaputt. So, es gibt nicht nur ja, nein, es gibt nicht nur positive, negative Geschichten. Das heißt, deswegen ist Endling auch eine Dystopie und da drin findet sich vielleicht eine Utopie und in der Utopie findet man aber wieder eine Dystopie, jetzt in Bezug auf die Männer und so weiter und so fort. Das ist alles unfassbar verschachtelt und total komplex von ganz verschiedenen Perspektiven. Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese eine große Erzählung gibt, die jetzt irgendwie, ne? Ich glaube aber, es gibt viele kleine Erzählungen, manche gut, manche schlecht und die Mischung macht es irgendwie, weil auch jede Person eine andere Erzählung braucht. Also ich bin zum Beispiel jemand, die arbeitet super unter Druck. Ich brauche, glaube ich, diese Angsterzählungen. Es gibt andere Menschen, bei denen ist das ein bisschen anders.
Herr Legge, Sie wollten...
Naja, ich wollte noch sagen, dass ich ja auch nicht gesagt habe, die eine große Geschichte, ja. Das sind ja viele Geschichten übers Arbeiten, übers Bewegen, übers Ernähren und so weiter. Das heißt, die Geschichte ereignet sich bereits, von der wir reden. Also wenn zum Beispiel, nur ein ganz kleines Beispiel, wenn zum Beispiel junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen, sagen, ich will aber nur 3 Tage die Woche arbeiten. Das finde ich hervorragend, weil das reicht. Wenn es Leute gibt, die sagen, ich komme eigentlich mit so einer Grundeinkommenschiffre, sagen wir mal 1500 Euro im Monat, aus, hervorragend. Das sind Dinge, die sich jetzt bereits ereignen. Die Geschichten schreiben wir, das ist gut, wir sind dafür zuständig, aber die Geschichten ereignen sich auch und die sollten wir sozusagen berichten. Es gibt so im Journalismus jetzt diesen Dualismus zwischen wir machen die Katastrophe, alles wird ganz furchtbar enden und da werden Dinge erzählt, die wir alle wissen, dass das mit dem Klima irgendwie daneben geht und die Biodiversitätsverluste grauenhaft sind. Und da gibt es die anderen, die schreiben jetzt die Wochenzeitung voll mit positiven Geschichten. Das ist beides nicht das, was ich meine. Erzählen wir doch die Geschichten, die sich in unserer Gesellschaft vollziehen. Und da habe ich jetzt eben ein kleines Beispiel gebracht, dass sich die Einstellung zur Arbeit, die Arbeit als Zentrum des Lebens, wie es für Jahrzehnte in der Industriegesellschaft galt, die ändert sich, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Es gibt evolutionäre Prozesse. Es gibt natürlich ein Riesenproblem. Wir haben keine Zeit. Und das ist der Druck auf die Demokratie. Die Demokratie ist aushandeln, auf die lange Bank schieben, mal gucken, wie das wird. Deswegen haben wir... Verachten wir das, weil die ja nichts machen. Ja, wir würden es auch nicht machen. Was aber das Problem ist, ist irgendwie die unerbittliche Physik des Klimawandels und die strenge Biologie des Artensterbens. Da können wir nichts ändern dran. Und das geht schneller, als wir gedacht haben. Und deswegen müssen wir auch demokratische Prozesse verändern, die eben nicht nur dilatorisch sind, sondern die auch dann wirklich uns speziell als politische Eliten zur Handlung veranlassen.
Als Sie über den Journalismus gesprochen haben, habe ich ein, sagen wir, leicht zweifelndes Gesicht gesehen, nämlich Ann-Kathrin Büsker.
Ich habe 3 Dinge, die ich gerne bemerken würde. Zum einen, Herr Legge, wie Sie haben gerade gesagt, alle wissen, wie das mit dem Klimawandel funktioniert. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist sicherlich unter Ihren Studierenden der Fall, wo kluge junge Leute zusammenkommen, aber es gibt da draußen viele Menschen, die die wissenschaftlichen Zusammenhänge noch immer nicht begriffen haben und auch nicht begriffen haben, was das für ihr Leben bedeutet. Sie gucken mich jetzt alle an wie Autos, aber ja, so ist es. Das erlebe ich tatsächlich tagtäglich in meinem Beruf. Da draußen sitzen Leute, denen die simpelsten Dinge nicht bekannt sind, weil sie auch eben nicht hören wollen. Es gibt auch immer mehr Leugnerinnen und Leugner, die einem tagtäglich begegnen. Insofern, schon da haben wir bei der Grundgeschichte ein Problem, die Zusammenhänge und das Wissen um das, was dort passiert. Zweite Geschichte, Legevi, Sie haben gerade sehr stark betont, dass Sie glauben, dass uns Verzicht quasi aus der Nummer rausbringt. Nur wir leben nun einmal in einer Demokratie und es gibt ganz viele Menschen in Deutschland, die diesen Verzicht überhaupt nicht mitmachen wollen. Auch wenn es jetzt in der jüngeren Generation Menschen gibt, die weniger arbeiten möchten, bedeutet das immer noch nicht, dass diese Menschen nicht auch gerne für 8 Wochen nach Bali fliegen möchten, um dort einen schönen Surfurlaub zu machen und dort die Vorzüge dessen zu genießen. Also insofern, ich komme aus der Klimapolitik-Berichterstattung. Insofern weiß ich auch darum, wie das Thema in den vergangenen Monaten beziehungsweise seit Kriegsbeginn, Russlands Angriffskrieg, quasi auf der Agenda ganz weit nach hinten gerutscht ist, der Klimaschutz. Und er wird nicht weiter nach vorne kommen, wenn wir immer nur davon reden, wir müssen verzichten, um das Klima zu schützen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, zumal es ist jetzt ein sehr nationaler Blick, den wir auf die Frage haben. Gehen Sie mal mit dem Stichwort, wir müssen alle verzichten, nach China. Da lachen die aus. Also China baut gerade massiv Kapazitäten aus, produktionstechnisch. Da geht es nicht um die Frage von 3-Tage-Woche. Da geht es darum, wie man das Wirtschaftssystem, das auf Wachstum gepolt ist, stabilisieren kann, indem man produziert, produziert, produziert. Und das Klima ist nun mal eine weltweite Frage. Und deshalb, ich verstehe all diese Ansätze, die sicherlich auch was bringen, aber damit kriegen wir die Kiste nicht gelöst. Und ich habe jetzt viele Aspekte genannt, die wiederum auch illustrieren, wie groß eigentlich das Problem ist und was die Schwierigkeit dann auch mit sich bringt, tatsächlich all diese Punkte anzufassen.
Ja, ganz kurz, das ist mir voll bewusst, was Sie sagen. Und dass es Leute gibt, die das nicht wissen, dass es Leute gibt, die es verleugnen und die werden mehr. Und dass man in China in 3 Jahren so viel Beton verbaut hat, wie in der gesamten Industrialisierungsgeschichte der Vereinigten Staaten, ist mir alles bekannt. Ich habe nicht von Verzicht gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass das, was wir für Verzicht halten, ein Gewinn sein kann. Und die Geschichten kann man erzählen. Die kann man auch in China erzählen. Wir können eine andere Form des Lebens wählen, nach wie vor, auch wenn uns das im Moment völlig utopisch erscheint. Aber wenn wir nicht switchen von der oh Gott, es wird etwas Furchtbares passieren, Geschichte auf eine Geschichte, es wird sich etwas entwickeln in den nächsten Jahren und wir passen uns an Klimawandel auch mehr und mehr an, als dass wir ihn noch verhindern können, dann haben wir ein Problem mit der Erzählung. Es geht ja hier ums Erzählen gegen die Krise und die Krise sozusagen auszumalen und zu sagen, es wird noch furchtbarer, als ihr alle gedacht habt. Da könnte ich Ihnen jetzt 100 Geschichten erzählen. Und das ist das Problem, das veranlasst Sie zur Passivität.
Aber wie kann man...
Ich glaube aber, um da ganz kurz noch anzuschließen, ich bin da ganz bei Ihnen, dass wir Lösungen tatsächlich auch präsentieren müssen. Ich glaube, dass das tatsächlich in den vergangenen Jahren auch zugenommen hat. Es ist etwas, was ich auch versuche, in meine tägliche Arbeit mit einzubringen. Ich habe letztes ja ein großes Stück auch zur Klimaanpassung gemacht, um eben zu zeigen, wie man urbane Räume verändern kann, damit wir in ihnen noch leben können. Darum geht es ja, dass wir uns trotz der Klimakrise, die wir nicht in Vollständigkeit abwenden können, weil sie da ist, uns eine Zukunft schaffen. Da bin ich also vollkommen bei Ihnen.
Aber wie kann man da hinkommen, also es geht ja hier um eine Ethik des guten Lebens, dann die Vorstellung zu verändern, wie man denn eigentlich leben soll und wie man sein eigenes Leben verstehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Legevi. Aber wie kann man das schaffen in einer Gesellschaft, von der selbst Wirtschaftssoziologen sagen, wir kommen aus einem Wachstumsparadigma nicht wirklich raus, ja, die auch in Zukunft, in 20 Jahren, wenn die Buchen gestorben sind womöglich oder vieles andere, werden wir trotzdem eine kapitalistische Wirtschaft haben, sagt zum Beispiel Jens Beckert gerade in seinem neuen Buch Verkaufte Zukunft.
Gerade als Wissenschaftlerin, also wenn ich mir die Zahlen angucke und alles, ich sehe das und wir machen nichts, die Frage ist doch eigentlich nur, bei großen Krisen ist das immer so, wie hart muss man landen? Wir sind noch nicht hart genug aufgekommen hier in der westlichen Welt. Wir sind in Deutschland noch nicht hart genug gelandet, was die Klimafrage angeht. Das ist ein bisschen wie bei Suchtkranken. Oft kommt dann der ganz große Fall und das ganz große Ding und manchmal denkt man, jetzt reicht's schon und dann ist man trotzdem noch nicht tief genug gefallen. Und ich glaube einfach, dass wir noch nicht hart aufgekommen sind. Wir sind schon hart aufgekommen, nur merken wir noch nicht die Verletzungen. Aber es geht noch viel härter und es gibt viele andere Länder, deren Perspektive hier jetzt auch fehlt, aber die schon viel härter gelandet sind als wir, die schon viel näher dran sind und auch viel weiter sind, was Lösungen angeht. Aber sie finden oft außerhalb unserer Gespräche statt. Also deswegen, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die zum Beispiel aus afrikanischen Ländern kommen, die sind schon wahnsinnig weit bei vielen Sachen, was Technologie angeht oder wie man leben kann, ohne Ressourcen zu verschwenden. Oft wird denen einfach nicht zugehört. Und ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen noch in unserer weißen europäischen Hybris gefangen sind. Und es ist ja noch eigentlich alles in Ordnung. Und ich glaube, solange wir nicht diesen harten Fall haben, werden wir uns weiter um uns selbst drehen. Und es wird relativ wenig passieren. Das ist eine relativ negative Einstellung. Aber ich denke auch immer so, oh, soll ich das öffentlich sagen, was ich wirklich denke? Aber ich glaube einfach, dass es so ist. Es ist noch nicht so schlimm passiert. Das ist wie, wenn man an der Uni auf den letzten Drücker lernt und solange man sich keine 5 fängt und einmal durchfällt, reizt man es weiter aus.
Aber haben wir nicht auch das Gefühl, dass technologisch noch einiges möglich ist?
Ich glaube, wir machen uns ein bisschen ziemlich viel vor, was technologisch alles möglich ist. Ich glaube, wir denken die ganze Zeit an so eine Geheimmaschine, die technologisch hier runterkommt und alles lösen wird. Und es ist eher, glaube ich, so ein bisschen Wunschdenken. Dieses, ich weiß, das hört man gern von Lindner und der FDP und so. Ich weiß, diese Technologie und so. Aber wo ist diese Technologie? Das ist die Frage. Wir sind hier nicht bei Star Trek, auch wenn es schön wäre.
Birgit Steiner.
Ja, es gibt, glaube ich, so Fragen, die lassen sich leicht stellen, aber die sind überhaupt nicht leicht zu beantworten. Das ist genau auch wie die Frage vom Wissen zum Handeln. Wie geht denn das? Wo ist denn jetzt die Geschichte? Ne? Und wir haben sie nicht. Und ich glaube auch, das anzuerkennen ist ganz, ganz wichtig. Und ja, mit den Technologien, wenn ich da ansetze, ich bin schon sehr, sehr lange fasziniert von den Hochrechnungen und auch den Prognosen, in die diese Technologien ja eingepreist werden. Also um das Klima zu retten, was immer das bedeutet, ist CO2-Verpressung schon lange in den Szenarien drin, obwohl das noch überhaupt nicht funktioniert. Und ich muss sagen, im Sinne von Geschichten erzählen und fabulieren, finde ich das eigentlich als Kulturwissenschaftlerin unglaublich faszinierend, dass wir so sehr als Homo faber im Fortschrittsmythos gefangen an uns selbst glauben, im Sinne von, ja, Menschen haben doch immer schon Lösungen auf Probleme gefunden, ne? Und das Gleiche kann man sich beim Geoengineering anschauen. Das wäre jetzt ein Gespräch, was anders ist. Ich bin seit 10 Jahren auf der Liste der US-amerikanischen Geoengineering-Kritiker, die das kritisch untersuchen. Und es ist wirklich faszinierend, wie sich das dreht in den letzten Jahren, weil es immer realistischer wird, das doch aus dem Werkzeugkasten rauszuholen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, und das ist so eine Skepsis, die ich habe. Auch wenn die Erzählungen, die kulturellen Erzählungen letztendlich in den Dienst der Wissenschaft gestellt werden, im Sinne von, jetzt erzählt ihr doch mal unsere Daten besser, wir können das nicht so gut. Weil ich glaube, dass, und jetzt spreche ich wirklich für den Raum der Kultur und der Künste, dass das Gute an dem Raum der Kultur und der Künste ist ja, dass es kein Problemlösungsraum ist. Und ich glaube, das gilt es auch zu bewahren bei aller Dringlichkeit. Sondern dass es darum geht, Dinge auszuprobieren, eben das Fabulieren wirklich zu ermöglichen, andere Stimmen zuzulassen, Blickwechsel zu verschieben und gar nicht immer mit dem, aber wie geht es jetzt bis morgen und was machst du, wenn du hier rausgehst? Und dass das auch Räume sind, die wir weiterhin brauchen werden und wenn es auch ist, um die Krise zu begleiten, die noch nicht besser wird. Weil ja, ich wünsche mir eigentlich auch, dass die Realität besser wird.
Kann das denn einen kreativen Umgang auch damit stiften? Also wenn man jetzt wieder anschaut, was wird eigentlich zu dieser Korallenbleiche an Bildmaterial erzeugt, dann sieht man natürlich wieder so ausgeblichene Unterwasserfotos, wo Korallen da sind, die relativ farblos anstatt stark rot oder rötlich schimmern. Aber sie sind in einem wunderschönen blauen Hintergrund und dann sind da eben diese traurigen Korallen, ja. Damit wird natürlich auch Politik gemacht oder Politik gemacht. Kann ein künstlerischer Umgang da etwas tun, was einen ästhetischen Eigenwert, aber uns zum Umdenken bringt in vielerlei Hinsicht?
Ja, das ist jetzt wieder diese Frage. Also
ja, dafür bin ich ja da.
Ja, genau. Also kann die, ja, es gibt Kunstwerke, die, wenn wir uns öffnen, die kann uns in unserem Bewusstsein und unseren Gefühlen so berühren, dass sich etwas ändert in uns. Und wenn wir die journalistischen Bilder anschauen, dann fällt mir schon auf, dass da ein bestimmtes sehr enges Repertoire an Bildern gibt. Und dazu wurde auch viel gearbeitet, dass eben gesagt wurde, dass man weniger Bilder zeigen soll, die so letztendlich die Natur immer ohne Menschen zeigt und als so einen erhabenen Ort der Zerstörung. Und dass das eben gar nicht hilft, um ins Handeln zu kommen. Also es gibt diese Forschungen, ne? Sondern dass man eher auf Bilder setzen sollte, die Menschen zeigen vor Ort, um sich auch damit identifizieren zu können. Ob das dann wiederum sozusagen der Hebel ist, das ist dann eine andere Frage.
Ann-Kathrin Büsker, ist nicht auch eines der Probleme, mit denen wir es hier zu tun haben? Frau Schneider hat ja eben gerade angesprochen, die Verpressung von Kohlenstoff im Erdboden, wo auch immer das stattfindet, was womöglich ja immer eine ambivalente und sehr komplexe Angelegenheit ist. Ne? Wir kriegen vielleicht die Temperatur in den Griff oder den Kohlenstoffgehalt der Luft, aber schädigen andere Ökosysteme dadurch mit dieser sogenannten CCS-Technologie.
Das kann passieren, tatsächlich. Wobei ich auch einwenden wollen würde, CCS ist heute schon möglich und wirkt ja auch praktiziert. Es ist nur tatsächlich im industriellen Maßstab nicht bezahlbar. Und da kommen wir zu einem Problem, was wir ja bei vielen Technologien haben. Also ich möchte schon noch mal eine Lanze brechen für die Technologie. Eine Lanze anders allerdings als Christian Lindner, weil ich finde, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten da schon enorm was getan hat. Wir haben die Elektromobilität in Deutschland aufs Gleis gesetzt. Schlechtes Sprachbild, aber Sie wissen, was ich meine. Also, dass wir jetzt Elektroautos mit einer wirklich adäquaten Reichweite auf den Straßen haben, ist schon auch ein technologischer Sprung. Wir haben im Bereich der Solarenergie total faszinierende Entwicklungen. Ziegel aus Solarzellen, sodass man theoretisch ganze Dächer damit bauen könnte. Nur diese Dinge kommen häufig nicht in den Bereich der Marktreife. Die sind einfach schlichtweg zu teuer. Wir haben total geile Ideen, aber wir kriegen sie einfach nicht auf den Markt. Das liegt eben auch daran, dass über viele Jahrzehnte fossile Grundstoffe einfach zu billig waren. Da möchte ich das Thema ganz kurz weiten, weil natürlich ist in den vergangenen Jahrzehnten auch zu wenig passiert, weil das Gas aus Russland so scheiße billig war, weil Wladimir Putin uns damit versorgt hat und uns am fossilen Tropf gehalten hat. Und das, finde ich, muss dann in solchen Erzählungen eben auch eine Rolle spielen, warum wir da sind, wo wir sind. Und ich würde Frau Schreiber widersprechen, es hat sich schon einiges getan. Wir haben beispielsweise den Kohleausstieg auch in großen Teilen vollzogen, auch wenn wir jetzt Steinkohle jetzt importieren. Wir sind auf dem Weg, uns langsam rauszuschleichen. Und da hat sich schon eine ganze Menge getan. Es ist allerdings tatsächlich nicht genug. Und das liegt eben auch an solchen Zusammenhängen, dass die Fossilen einfach so verdammt billig sind, dass die anderen richtig guten Technologien, die wir haben, teilweise nicht gegen ankommen.
Das habe ich ja auch gesagt. Also das ist ja kein Widerspruch. Ich sage ja nur diese Erzählung, die wir haben, diese Fantasietechnologien, ohne zu sagen, welche es überhaupt sind. Weil man hört oft, die Technologien werden machen. Ja, welche denn? Es gibt ja schöne, sehr gute Technologien. Wir haben auch viele Technologien, die wir eigentlich früher auch schon mal sehr weit ausgebaut haben. Solartechnologie ist so ein gutes Beispiel dafür, wo wir dann vor, ich weiß nicht, ob es vor 10, 15 oder 20 Jahren waren, 27.000 Jobs gestrichen haben, weil wir sagen, wir machen jetzt doch auf fossil. Genau wie Frau Büsker sagt, dieses Jahr ist es ja eh so billig. Also es geht mir nur darum, dass wir uns so ein bisschen zu sehr damit beruhigen, dass irgendeine Technologie kommen wird. Aber genau diese Frage, wie bezahlen wir es und wie machen wir es auch nicht nur für die westliche Welt erreichbar, sondern auch für andere Sachen, das ist halt so ein bisschen... Das ist ein bisschen schwierig.
Herr Legge, wie darf denn das gute Leben sehr teuer sein?
Ja klar, es wird alles teurer. Also ich will mal Folgendes sagen. Wenn wir jetzt darüber reden, stoßen wir an bestimmte strukturelle Grenzen, das ist klar. Und das K-Wort, das Kapitalismus-Wort, spielt dabei eine sehr große Rolle. Das heißt, wir haben im Moment zum Beispiel eine Debatte über die Schuldenbremse und Herr Lindner, der eben schon angesprochen wurde, also mit dem bin ich genauso befreundet wie Frau Büsker, also der hat gesagt...
Frau Büsker ist dafür zuständig.
Ja, ja, ich bin nicht zuständig. Herr Lindner sagt, wir können das mit der Kapitalrente ohne weiteres machen. Denn da ist ja ein Gegenwert dabei. Dann verschulden wir uns ja gar nicht, sondern da ist ja ein Gegenwert. Der Mann hat keine Ahnung. Das heißt, die Dinge, die wir in Energiepolitik, Verkehrspolitik und so weiter, das sind die Dinge, die einen realen Gegenwert darstellen. Und solange wir diese Bremse in der Regierung haben, namens FDP, bei 4%, ja, wird sich das auch nicht ändern. Wir müssen im Moment sehr viel investieren in unsere Sicherheit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Krieg ist etwas, in dem wir stecken. Das ist nicht etwas, was kommt. Der Klimawandel ist etwas, in dem wir stecken. Und deswegen müssen wir mindestens ein solches Sondervermögen jetzt machen. Und die beste Möglichkeit, da Ressourcen erst einmal, zumindest auch symbolisch, etwas populistisch auch zusammenkriegen, ist die Erhöhung oder die Wiedereinführung der Erbschafts-, Vermögens- und Einkommenssteuer. Davon sind Sie alle schwerstens betroffen. Machen Sie sich keine Illusionen. Ja? Also das wird auch Sie treffen und nicht nur die bekannten Superreichen. Aber natürlich haben wir Ressourcen, um das zu wuppen, wie mein Freund Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, gerne. Wir wuppen das. Ja, wenn wir solche Maßnahmen, da sind die Hebel. Die Hebel wären da. Ob tatsächlich wir einen Klimawandel in einer kapitalistischen Gesellschaft verhindern können mit einer kapitalistischen Globalisierung, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Und deswegen möchte ich gerne die vielen, vielen kleinen Erfolgsgeschichten, auch technologisch, auch mit sozialen Experimenten, auch mit Demokratieexperimenten, wie einem Parlament der Dinge und dergleichen. Das möchte ich, dass es weitererzählt wird, damit wir mal wieder etwas heiterer werden.
Am Ende geht es auch darum, etwas heiterer zu werden. Sie hörten eine Diskussion von unserem diesjährigen Kölner Kongress mit dem Thema Erzählen gegen die Krise. Es diskutierten die Deutschlandfunk-Berichterstatterin Ann-Kathrin Büsker, der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi, die Kulturwissenschaftlerin Birgit Schneider sowie die Schriftstellerin und Biologin Jasmin Schreiber. Moderation und Redaktion Thorsten Janczek.